hören Sie heute einen Beitrag von Thea Dorn zum Thema über alternative Fakten und andere Lebenslügen oder wovon wir reden, wenn wir von Wirklichkeit reden.
Als Menschen bewegen wir uns auf dem rauen Waschbeton der Wirklichkeit. Das muss uns nicht behagen. Die verträumten, empfindlichen, allzu leicht reizbaren unter uns haben sich deshalb schon immer an ihren Möglichkeitssinn gehalten und versucht, sich die Welt als glänzendes Parkett vorzustellen, auf dem sich den eigenen Wünschen mühelos hinterhergleiten ließe. Und in der Tat, wie freudlos prosaisch ginge es zu, gäbe es einzig die Ritter des Wirklichkeitssinns. Was aber bedeutet es, wenn selbst die politisch Mächtigsten die Wirklichkeit links liegen lassen und sich stattdessen die Welt so machen, wie sie ihnen gefällt? Doch halt! Bevor ich mich der Fassungslosigkeit überlasse, die mich spätestens ergriffen hat, seit in die Villa Weißes Haus eine Truppe eingezogen ist, die, ohne zu erröten, versucht, Fakten mit alternativen Fakten zu übertrumpfen und jegliche Nachrichten, die ihr nicht passen, als Fake News abtut. Bevor ich mich dieser Fassungslosigkeit überlasse, sei daran erinnert, dass verzerrte Wirklichkeitswahrnehmung beileibe kein Privileg des amtierenden US-Präsidenten ist. Dass wir alle versucht sind, uns selbst zu täuschen. Ständig. Die Lebenslügen, die wir von unseren Mitmenschen oder aus der Literatur kennen, unseren eigenen Lebenslügen gegenüber bleiben wir notorisch blind, sind Legion. Der ältliche Handlungsreisende, der nicht wahrhaben will, dass er längst ausrangiert ist. Die ehrgeizige Mutter, die daran festhält, dass aus ihrer Tochter, die bislang lediglich an einem Konservatorium unterrichtet, eines Tages doch noch eine große Konzertpianistin wird. Der bornierte Ehemann, der sich gegen die Erkenntnis sträubt, dass seine Frau vermutlich eine Affäre hat. Die Wirklichkeit eröffnet uns Schleichwege ins Reich der Wunschvorstellungen, weil sie selten eindeutig ist. Weil sie zulässt, dass wir selektiv wahrnehmen, Fakten einseitig interpretieren. Wir konzentrieren uns auf Aspekte, die das, was wir sehen und hören wollen, bestätigen und zucken reflexartig zurück, als ob wir eine glühende Herdplatte berührt hätten, sobald wir mit Aspekten konfrontiert sind, die uns verletzen. Der Ehemann könnte sich zum Beispiel wundern, warum seine Frau in letzter Zeit so gar kein Interesse mehr an ihm hat. Wieso sie immer häufiger erst nach Mitternacht von ihrer Arbeit heimkehrt. Wieso er neulich in ihrem Reisekoffer eine Boxershorts erspäht hat, die eindeutig nicht ihm gehört. Aber all diese Fakten sprechen noch nicht die eindeutige Sprache, die etwa eine Szene sprechen würde, in welcher der Ehemann seine Frau in flagranti mit einem Arbeitskollegen erwischt. Schließlich ist denkbar, dass sie tatsächlich nur sehr viel zu tun hat. Und die Boxershorts? Naja, hatte sie in früheren Jahren nicht immer mal wieder aus Jux Männerunterwäsche getragen? Das Vergehen des Selbsttäuschers liegt, wenn Sie so wollen, darin, dass er es unterlässt, sich ernsthaft auf die Suche nach der Wahrheit, nach der Wirklichkeit zu machen. Wobei ich Wirklichkeit hier so definieren möchte, wie es der amerikanische Science-Fiction-Autor Philip K. Dick getan hat. Wirklichkeit ist das, was nicht verschwindet, auch wenn du aufhörst, daran zu glauben. Dem Selbsttäuscher mangelt es an jener Tugend, die der Philosoph als intellektuelle Redlichkeit bezeichnet. Sprich, anstatt sich sein Urteil über einen Sachverhalt zu bilden, indem man möglichst viele und möglichst unterschiedliche Aspekte berücksichtigt und diese kritisch gegeneinander abwägt, lässt der Selbsttäuscher sein Urteil von seinem feststehenden Glauben, wie die Welt sei, bestimmen. Deshalb konnte Jean-Paul Sartre ihm insgesamt eine mauvaise foi, Unaufrichtigkeit, bescheinigen. Bevor ich zu der entscheidenden Frage komme, was diese Erkenntnisse über Selbsttäuschung in der kleinen, privaten Welt für die große politische Bühne bedeuten, muss ich noch einen Punkt betrachten. Die Rolle, die den anderen im Theater der Lebenslügen zukommt. Interessanterweise sind hier nur zwei Rollenfächer vorgesehen. Die anderen sind entweder Mitspieler, indem sie dem Selbsttäuscher bedingungslos bestätigen, dass er mit seiner fragwürdigen Wirklichkeitswahrnehmung richtig liegt. Im Märchen wären sie die Hofschranzen und sonstigen Untertanen, die dem Kaiser applaudieren, wenn dieser ihnen seine neuen Kleider vorführt. Oder die anderen verweigern dem Selbsttäuscher die Gefolgschaft, indem sie ihn darauf hinweisen, dass die Wirklichkeit nicht so ist, wie er glaubt. Im Märchen wären sie das Kind, das ruft, aber der Kaiser ist ja nackt. Jede Selbsttäuschung ist eine Kapitulation vor der Wirklichkeit. Letzten Endes ein Eingeständnis von Ohnmacht. Allerdings nur im Verborgenen. Denn gleichzeitig beharrt der Selbsttäuscher stur darauf, dass die Wirklichkeit tatsächlich so ist, wie er sie gern hätte. Anders gesagt, wenn seine Macht schon nicht ausreicht, die Wirklichkeit so zu gestalten, dass sie seinem Wunsch entspricht, muss sie wenigstens ausreichen, die Deutungshoheit über die Wirklichkeit zu behalten. Der Selbsttäuscher gleicht einem Kranken, der, anstatt die Ursache seiner Schmerzen zu erforschen, lieber die Dosis Schmerzmittel erhöht. Jeder, der ihm die Schmerzmittel wegnehmen und ihn zwingen will, einer möglicherweise niederschmetternden Diagnose ins Auge zu sehen, wird aus dem Weg geräumt. Und nun können wir auch besser verstehen, worin das spezifisch Gefährliche liegt, wenn die politisch Mächtigen versuchen, sich und der Welt etwas vorzumachen. Wenn es stimmt, dass der Selbsttäuscher aus seinem uneingestandenen Ohnmachtsgefühl heraus alles unternehmen wird, um seine Deutung der Wirklichkeit gegen jene Stimmen durchzusetzen, die rufen, aber er ist ja nackt, leuchtet unmittelbar ein, warum beispielsweise der amtierende US-Präsident so massiv damit beschäftigt ist, jene Medien, die ihm nicht applaudieren, in Verruf oder lieber noch zum Schweigen zu bringen. Für ein so prekär aufgeblasenes Ego, dass es von sich selbst niemals anders denn im Superlativ denken kann, ist jeder, der diesen Superlativ anzweifelt, ein Feind. Und mit Feinden setzt man sich nicht kritisch auseinander. Feinde bekämpft man. Es ist eine der größten Errungenschaften der Demokratie, dass sie Deutungshoheiten permanent in Frage stellt. Das macht sie zum radikalen Gegenkonzept zu allen Ordnungen, die auf Glauben basieren. Das macht sie so mühsam. Das ist der Grund, warum sie den Einzelnen mit seinen Ängsten allein lässt. In Zeiten des globalen Bildschirmgeflimmers, in denen es tatsächlich immer schwieriger wird, sich nach den Geboten der intellektuellen Redlichkeit ein Urteil darüber zu bilden, was Wahrheit und was Fake ist, in solchen Zeiten kann es nicht wirklich erstaunen, dass die Sehnsucht nach einer neuen Unhinterfragbarkeit wächst. Seit Anbeginn lautet der Deal, den Religionsführer ihren Gläubigen anbieten: Lasst alle kritische Vernunft fahren, habt Mut, euch eures eigenen Verstandes nicht zu bedienen, schenkt der absurdesten Verheißung den flammendsten Glauben und eure Ängste werden betäubt sein. In diesem Sinne gleicht der Blondtupierte im Weißen Haus eher einem religiösen Verheißer, denn einem demokratischen Staatsmann. Dass er ein Meister der Selbsttäuschung ist, prädestiniert ihn dafür, andere, die Ähnliches glauben wollen wie er, als Jünger in seine glitzernde Talmi-Welt des Biggest, Greatest Ever einzugemeinden. Die Literatur und das Leben lehren allerdings, dass selbst die am kunstvollsten errichteten Lebenslügen irgendwann zusammenbrechen. Zusammenbrechen müssen. Die Wirklichkeit verzeiht es nicht, wenn sie immer mehr vernachlässigt wird, weil die gesamte Energie des Selbsttäuschers darein fließt, ihre Fake-Variante aufrechtzuerhalten. In einem Staat ist dieser Punkt erreicht, wenn der Propagandaaufwand das reale politische Handeln übersteigt. Betrachtet man das Regierungsgeschehen in den USA, kann der Verdacht entstehen, dass dieser Punkt bereits wenige Monate, nachdem die neue Administration die Geschäfte übernommen hat, erreicht ist. Auf der anderen Seite lehren die Dramen des Lebens wie die der Bühne, dass der Zusammenbruch von Illusionen selbst leider keine Illusion mehr ist, sondern zur höchst realen Katastrophe gerät. Im Interesse des Weltfriedens sollten wir hoffen, dass the greatest president ever erst dann auf dem rauen Waschbeton der Wirklichkeit aufschlägt, wenn er nicht mehr an der Macht ist.
In der Kultur in der Reihe Gedanken zur Zeit hörten Sie einen Beitrag von Thea Dorn zum Thema über alternative Fakten und andere Lebenslügen oder wovon wir reden, wenn wir von Wirklichkeit reden.